Mafia.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Die kommt heute, wie immer, aus dem Büchsenstadel in Ulm. Und um dieses historische Gemäuer, in dem sich unser nicht kommerzielles Radio Free FM seit Januar 2007 befindet, ist heute unser Thema. Seine Mikrofone sind hier aufgestellt und das Gespräch, das in den kommenden 60 Minuten stattfinden wird, dreht sich um diese Räume. Dazu habe ich heute den Bauforscher Christoph Kleiber und Frau Dr. Gudrun Litz vom Stadtarchiv Ulm zu Gast. Herr Kleiber hat sich vor ein paar Jahren ausgiebig mit dem Gebäude beschäftigt und wird uns gleich mit kompetenten Informationen zu diesem prächtigen Haus in der Ulmer Altstadt versorgen. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Kleiber. Schönen guten Tag, Frau Litz.
Hallo. Schönen guten Tag.
Der Büchsenstadel war doch bestimmt nur eines von vielen historischen Objekten, mit denen Sie sich beschäftigt haben in den letzten Jahren. Was umtreibt Sie denn im Moment am meisten?
Im Moment bin ich als Denkmalpfleger bei der Stadt Ulm angestellt. Hier bin ich zuständig für die denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen und Zuschussverfahren, Beratungen und dergleichen mehr. Also praktisch alles, was den Denkmalschutz in Ulm betrifft. Ansonsten, was die Forschung angeht, treibt mich im Moment hauptsächlich die Pfleghöfe, die Klosterhöfe in Ulm um, denn die außerhalb liegenden Klöster hatten hier in Ulm innerhalb der Mauern ihre Häuser, in denen sie ihre Wirtschaftsgüter lagern konnten und praktisch auch als diplomatische Dependancen der Klöster innerhalb der Reichsstadt Ulm dienten.
Also dann ist Ihr großes aktuelles Thema sind die alten Klöster, die heute ja größtenteils keine mehr sind, aber als solche noch zu erkennen sind, oder?
Die Klöster in dem Fall weniger. Die Klöster bestehen auch zum Teil noch. Wenn wir zum Beispiel das Kloster Roggenburg nehmen, das Prämonstratenserkloster in der Nähe von Neu-Ulm, die hatten hier unweit von hier in der Herrenkellergasse ihren Pfleghof, was dann also nichts mit der Pflege, der Altenpflege oder dergleichen zu tun hat, sondern mit der Vertretung, der Rechtspflege, wenn man so möchte, die Vertretung der Klöster innerhalb der Stadt Ulm. Und diese Klosterhöfe, davon gibt es noch etwa 7 stehende Gebäude, nicht mehr als solche genutzt von den Klöstern, aber noch stehend von etwa 13 oder 14, die es im Laufe der Geschichte hier gab.
Frau Litz, Sie waren das letzte Mal bei uns zu Gast, da ging es um die Ausstellung im Ulmer Museum, das war aufgerissen. Nannte die sich, da hatten wir uns lang und ausgiebig über die Pläne zum Ulmer Münster unterhalten. Was treiben Sie gerade im Moment so? Haben Sie auch so spezielle Geschichte wieder am Start?
Genau, wir sind jetzt gerade in der heißen Phase zum Themenjahr Aufbruch entlang der Donau 1712-2012. Wir sind jetzt gerade in der Fertigstellung der Publikation, die zum Themenjahr erscheinen wird und in der Ausstellungsvorbereitung. Es wird ja eine Open-Air-Ausstellung im ganzen Stadtgebiet geben. Und diese Texte bereiten wir jetzt gerade mit dem Grafikbüro vor und damit am 11. Mai alles losgehen kann.
Eine Open-Air-Ausstellung, das ist interessant. Aber da werden wir sicher an anderer Stelle nochmal drüber hören, weil das Jahr, also da passiert ja dann einiges und ich denke, da werden wir uns in einer unseren Sendungen sicher nochmal ausführlich drüber unterhalten. Unser Thema heute ist, wie gesagt, die Büchse, wie wir sie immer liebevoll nennen, nämlich der Büchsenstadel, das Haus, in dem wir uns befinden. Und darum geht es in den nächsten 60 Minuten. Doch jetzt hören wir erstmal kurz Musik. George Benson, Summertime aus dem Jahr 67, eigentlich schon ziemlich alt, würden wir jetzt bei der Musik sagen. Allerdings, wenn wir bei Gebäuden sind und in diesen Jahren rechnen, dann ist 67 einfach irgendwie gar nichts, weil wir sind heute beim Thema Büchsenstadel angekommen. Der Büchsenstadel wurde 1485 erbaut, das Gebäude, in dem wir uns befinden. Und das hat ja dann schon ein bisschen eine andere Dimension. Gast bei uns ist der Bauforscher, wenn ich das jetzt so richtig gesagt habe, Christoph Kleiber, und wir möchten über unser aktuelles Heim, den Büchsenkarten, sprechen. Herr Kleiber, bevor wir uns in den Strudel der Geschichte ziehen lassen, möchte ich doch ein wenig über Sie erfahren. Wie kommt es denn, dass Sie sich so ausführlich mit der Geschichte des Büchsenstadels beschäftigt haben?
Zur Geschichte des Büchsenstadels bin ich im Zuge von Umnutzungsbestrebungen und Renovierungsarbeiten gekommen. Ich bin damals von der Stadt Ulm beauftragt worden, als freier Bauforscher damals noch, den Büchsenstadel zu untersuchen, historisch zu untersuchen, ein Raumbuch zu erstellen. Das heißt also, jeden Raum einzeln zu dokumentieren, jede Wand zu dokumentieren, auf ihr Alter zu untersuchen, damit die Denkmalpflege und die Stadt Ulm genau wissen, was haben wir hier eigentlich, womit haben wir es zu tun, wie können wir es umbauen, wie können wir es umnutzen, um möglichst viel der historischen Substanz zu bewahren.
Um so etwas zu machen, was Sie da machen, was muss man da eigentlich studiert haben?
Da kann man aus unterschiedlichen Richtungen zukommen. Ich selbst hatte Kunstgeschichte studiert und habe noch ein Aufbaustudium in Denkmalpflege und Bauforschung draufgesattelt und mich danach ziemlich bald als Bauforscher selbstständig gemacht.
Bauforscher, ist das ein Abschluss? Heißt der offiziell so oder was studiert man da vorher?
Man studiert letztlich das Aufbaustudium Denkmalpflege hat mich dazu qualifiziert. Mhm. Und darin sind verschiedenste Richtungen möglich. Wir hatten Architekten dabei, wir hatten Geodäten dabei, Archäologen, Kunsthistoriker. Also querbeet durch die historischen und technischen Wissenschaften.
Wo studiert man sowas?
In Bamberg.
In Bamberg. Ist das eine besonders renommierte Universität, die bekannt ist für sowas? Oder gibt es da ganz viele davon in Deutschland?
Es gibt einige Stellen, wo man das auch mit innerhalb des Architekturstudiums zum Beispiel auch studieren kann. Man kann auch in München gibt es einen solchen Studiengang oder ich meine auch in Berlin. Aber der Bamberger Studiengang ist, weil es eine kleine, aber feine Universität ist, dort sehr etabliert.
Sind Sie eigentlich Ulmer?
Nein.
Nicht, wo kommen Sie her, wenn ich fragen darf?
Ich bin aufgewachsen im Südwesten, im Südbaden. Gebürtig aus dem Fränkischen und dann ging es in der Jugendzeit so quer durch Süddeutschland.
Wie geht das jetzt zusammen, der Franke und der Südbadener? Was ist da denn passiert?
Das hatte mit dem Beruf meiner Eltern zu tun, Berufswechsel, Ortwechsel. Als Kind bin ich dann einfach mitgezogen.
Ohne Schaden vorbeigegangen, dieser Wechsel?
Ohne Schaden vorbeigegangen, ich hoffe es zumindest, dass nichts übrig geblieben ist.
Wie kamen Sie dann letztendlich nach Ulm?
Nach Ulm bin ich gekommen über den Beruf meiner Frau. Ich war damals schon selbstständig und sie hat hier eine feste Anstellung am Museum der Brotkultur bekommen. Dann bin ich mitgezogen. Der Standort Ulm ist für einen Bauforscher auch sehr interessant, denn allein die Stadt Ulm hat schon sehr viel zu bieten, trotz großer Kriegszerstörungen. Aber doch diese 20% der Altstadt, die noch erhalten sind, haben es durchaus in sich. Und dann war auch die Lage zwischen Bayern und Baden-Württemberg durchaus gut als Standort für mich.
Hatten Sie auch mal mit unserer Festung zu tun?
Mit der Bundesfestung eigentlich nur am Rande, da es hier einen sehr regen Verein, einen Förderkreis Bundesfestung e.V. gibt, der letztlich auch die Bauforschung in der Bundesfestung betreibt und auch Renovierungsarbeiten. Also die brauchten mich nicht in dem Sinne.
Wer braucht Sie ganz besonders? Arbeiten Sie jetzt freiberuflich oder sind Sie Teil des Archivs?
Ich bin bei der Stadt angestellt derzeit. Seit 2008 habe ich hier eine Stelle bei der Unteren Denkmalschutzbehörde übernommen und arbeite jetzt auch nicht mehr freiberuflich als Bauforscher, sondern als Denkmalpfleger hier in der Stadt.
Jetzt würde mich nur eins interessieren, Bauforscher, das klingt ja wahnsinnig interessant, aber was darf ich mir denn darunter alles vorstellen? Was macht der Bauforscher alles?
Der Bauforscher analysiert letztlich ein Gebäude. Er macht eine bauhistorische Untersuchung. Das heißt, man sieht eigentlich noch gar nichts, wenn er wieder aus dem Haus rausgeht. Möglichst wenig sollte man danach sehen. Er sollte also möglichst keine großen Befundöffnungen machen und dergleichen. Aber man hat danach eine Analyse des Gebäudes. Dazu zählt eine genaue Vermessung, ein verformungsgerechtes Aufmaß, das dann bis auf einen plus minus einen Zentimeter, einen halben Zentimeter, wenn es gut geht, gegenüber der Wirklichkeit stimmen muss. In verschiedenen Maßstäben ist das möglich. Dann zählt dazu eine Archivrecherche für die historischen Daten, dann eine Bauanalyse vor Ort, das heißt, man macht kleinste Befundöffnungen, wie man sie von Restauratoren zum Beispiel auch kennt, um zu schauen, wie stoßen die Wände aufeinander, wie sieht die Substanz aus, wie ist der Wandaufbau überhaupt. Und man macht auch eine dendrochronologische Untersuchung, was so viel heißt.
Was ist dendrochronologisch?
Dendrochronologische Untersuchung bedeutet eine Holzaltersanalyse.
Okay.
Man nimmt Proben aus dem Holz und diese werden dann im Labor bis aufs jahrgenau bestimmt. Also man bekommt dadurch das Felldatum des Baumes. Und dann kann man sich ausrechnen, wenn im Winter gefällt wurde, wurde doch meistens im Sommer dann verbaut. Und dann hat man ein genaues Baudatum. Für
Sie sind ja ein richtiger Detektiv.
Das ist auch das, was an der Arbeit Spaß macht. Denn es ist ein sich entlanghangeln an Indizien, die nachher zu einem Gesamtbild kommen müssen.
Super spannend das Ganze. Und jetzt wissen wir, was der Gleiber eigentlich so treibt. Und als nächstes, nach der nächsten Musik, würde ich sagen, gehen wir da mal in die Geschichte rein von unserem Büchsenstadel. Da wird uns dann sicher auch die Frau Litz noch das eine oder andere dazu sagen können. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt drauf, wo kommt denn unsere Büchse her? Was hat sie über die Jahrhunderte alles beherbergt? Und was sind die verborgenen Geheimnisse der Büchse? The Strike Boys Loss of the Batman. Heute zu Gast bei uns in der Plattform ist der Bauforscher Christoph Gleiber und eine Mitarbeiterin oder nein, Sie sind glaube ich die Chefin, ne?
Nein,
nicht Mitarbeiterin des Stadtarchivs, Frau Dr. Gudrun Litz. So, zuletzt haben wir geklärt, was Sie beruflich machen, Herr Gleiber. Jetzt tauchen wir ein in die Geschichte. Fertiggestellt wurde der Büchsenstadel, hatte ich schon erwähnt, 1485. Das steht auch unten über dem Eingang, wenn man bei uns zum Radio hinten reingeht. Wenn wir uns jetzt mal diese Zeit vorstellen und uns da zurückversetzen, wie sah da eigentlich die historische Umgebung der Büchsenstadel-Baustelle in dieser Zeit aus? Was darf man sich vorstellen? Was war Ulm 1485 für eine Stadt?
Auf das Jahr genau können wir das natürlich schlecht jetzt sagen, aber wenn wir von der Stadtentwicklung her denken, sind wir in der großen Blütephase der alten Reichsstadt Ulm, in der Stadterweiterung nach der staufischen Stadt ab 1316, die das Stadtgebiet um das Vierfache vergrößerte. Da sind wir jetzt. Die Stadtmauern sind soweit gebaut oder eben das Wallgrabensystem. Das Ulmer Münster, der Chor steht, das Langhaus ist eingewölbt. Am Turm sind wir vielleicht zwischen 50 Meter in der Höhe am Turmbau. Es stehen schon sehr viele private Gebäude. Also um 1500, sagt man, hatte die Stadt so 17.000 Einwohner. Wir sehen auch hier im Stadtviertel, wo der Büchsenstadel steht, das hat die alte Hausnummer C318. Also die Stadt war in vier Viertel eingeteilt mit den Buchstaben A bis D und dann die Häuser durchgezählt. Das heißt also, der Baubestand ist schon relativ groß zu dieser Zeit.
War das damals unüblich, so wie heute, dass man Straßennamen gegeben hat?
Straßennamen gab es in der Form nicht, wie wir das heute kennen, Platzgasse 15 oder so, sondern es gab schon Gassennamen, also die Gassen hier, wo der Büchsenstadel steht, die heutige Büchsengasse heißt Münchlens Gass 1 oder die Platzgasse hieß wiederum Seelgass. Also das waren die alten reichsstädtischen Gassenbezeichnungen und eben die Häuser hatten jeweils eben diese Viertelnummer und eine Hausnummer, wie der Büchsenstadel C318.
Und das Straßennetz, wenn man sich das so vorstellt, hat sich das extrem verändert seither oder findet man das, wenn man heute ein Raster übereinander legen wird, immer noch?
Da würde man noch einen großen Teil finden durch Zerstörungen dann der Weltkriege im 20. Jahrhundert. Das wissen wir ja in Ulm alle, gerade neue Straße. Aber jetzt sieht man ja auch schön in der neuen Mitte, wie die Wiederbebauung praktisch die alten reichsstädtischen Strukturen auf. Das war die Hauptstraße von Westen nach Osten. Die Lange Gasse hieß die früher, die heute Neue Straße heißt, Lange Gasse. Und die alte Straße, dann die Frauenstraße vom Frauentor rein, wenn man von Norden in die Stadt kam, durch das Frauentor, dann Richtung Herdbrucker Straße. Das waren die beiden Hauptstraßen und die Gassen drumherum sind eigentlich wie heute ähnlich geblieben.
Das Viertel jetzt, wo wir heute sind, wo die Büchse steht, was war das für ein Viertel? War da das exemplarisch, dass hier ein Salzstadel stand, ein Büchsenstadel? War das eher so ein Depot-Ecke oder hat man hier auch gelebt?
Beides. Also Wohnen und Arbeiten ist in den mittelalterlichen Städten, gehört ja zusammen. Hier sind einige der Stadel in der Nähe, ganz in der Nähe eben das heute Brotmuseum. Das war der Salzstadel und die Grät, das alte Wirtschaftsexport-Importzentrum, war in der neuen Mitte, wo jetzt die Sparkasse den Neubau hat, den Braunfels-Neubau. Da stand die Krät. Und ein bisschen westlicher davon, der neue Bau, war auch einer dieser reichsstädtischen Stadelbauten. Aber es waren natürlich auch Wohnhäuser dazwischen, Handwerkerhäuser. Hier waren zu dieser Zeit dann nicht mehr so viele Patrizier, aber der Vorgängerbau eben des Büchsenstadels war ein Wirtschaftsgebäude einer alten Ulmer Patrizierfamilie, der Familie Ehinger.
Okay. Herr Kleiber, wenn man jetzt mal den Büchsenstadel nimmt aus baugeschichtlicher Historie, also von seiner Architektur her und so, ist er ein typisches Gebäude für 1485 oder ist er eher was Besonderes gewesen oder eher was Normales?
Also in Ulm, möchte ich behaupten, ist er für die Repräsentation, die die Stadt angestrebt hat, durchaus etwas Normales. Wenn Sie sich die Gebäude ansehen, die aus reichsstädtischer Sicht errichtet wurden, sei es jetzt das Rathaus oder sei es dann später auch der Salzstadel oder eben hier der Büchsenstadel und der neue Bau. Es sind doch große Stadelbauten, die aber durchaus auf eine gewisse Repräsentanz Wert legen. Das verdeutlicht sich auch in Schmuckelementen. Wir haben hier die spätgotischen Eselsrücken am Ziegelgiebel oder auch einen sogenannten Treppengiebel. Das sind doch Schmuckelemente, die an einem einfachen Stadelbau angebracht wurden und einen gewissen Reichtum dann auch damit symbolisieren. Ansonsten ist es ein funktionaler Bau. Das sehen Sie an den starken Unterzügen, an den Balken, die hier verbaut wurden, die sehr auf ein hohes Gewicht ausgelegt waren.
Also statisch durchaus sehr gut durchdacht und eben auch dafür vorgesehen, dass man viel reinpacken kann in dieses Haus.
Ja.
Ist, von außen sichtbar sind ja eigentlich zunächst offensichtlich nur 3 Stockwerke. Wir befinden uns jetzt hier quasi im 2. Stock, wenn man das EG jetzt als unterstes Stockwerk nimmt. Sie haben ja gerade vorher im Vorgespräch, es geht ja noch einiges nach oben. Ich war da auch mal, aber so ganz genau kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Wie weit geht es dann da nach oben?
Wir haben hier einen 5-stöckigen Dachstuhl, wobei davon 4 Stockwerke mit auch Bodenbelägen ausgelegt sind. Im 4. Stockwerk befindet sich auch noch eine Drehspindel, also eine Aufzugsspindel, mit der man Waren hat außen am Gebäude hochziehen können, um sie hier im Stadel einzulagern.
Da gab es nur diese eine oder waren da mehrere drin von diesen Spindeln?
Von diesen Spindeln gab es eine. Also zumindest eine, die noch sichtbar ist.
Die heute für uns nachvollziehbar ist noch. Also so viele Stockwerke noch nach oben. Was hat sich denn da oben abgespielt?
Oben, das wurde durchaus auch als Lagerraum verwendet. Auch das sehen Sie an den starken Unterstützungen. Wir nennen es liegende Stühle. Das heißt, Sie haben einen Dachstuhl aus einem Sparrendreieck und darunter wird nochmal unterstützend in den Querausschleifungen werden nochmal Balken gestellt, die dann, um Platz zu gewinnen, in die Sparrenebene, also in die schräge Ebene verlegt werden. Und da haben wir, ich meine, 3 liegende Stühle übereinander, die also das Ganze auch nochmal quer aussteifen und auch statisch unterstützen.
Also es ist dann letztendlich auch eine statische Entscheidung, wie hoch man und wie breit man ab dem Dachanfang baut.
Ja, durchaus. Und auch, wie viel man einlagern möchte, für welche Gewichte man es auslegen möchte.
Was hier so alles gelagert wurde und vor allem, das werde ich nachher noch nachfragen, welches Material verbaut wurde und wie es dann so durch die Jahrhunderte weiterging, darüber werden wir nach der nächsten Musik reden. Die Plattform auf Radio Free FM. Heute zu Gast ist der Bauforscher Christoph Kleiber und Frau Dr. Gudrun Litz vom Stadtarchiv. Und unser Thema ist der Büchsenstadel, unsere Free FM-Heimat hier seit einigen Jahren. Ich hatte zuletzt mit Herrn Kleiber über Baugeschichte, Baustil und verschiedene Eigenheiten gesprochen. Eins habe ich mir noch aufgehoben für diese Runde. Sehr interessantes Thema ist natürlich das Material. Mit was wurde denn eigentlich 1485 gebaut? Was war üblich, beziehungsweise was haben Sie hier vorgefunden im Haus?
Also zu Ihrer ersten Frage, was üblich war, das ist immer regional unterschiedlich. Man nimmt es eigentlich nicht an, aber es waren hauptsächlich Ziegel, die hier verbaut wurden. Und auch in Ulm haben wir mehr Ziegel, als man sich vorstellen kann. Auch im Mittelalter, man kennt immer die Backsteingotik aus dem Norden, aber wenn man sich hier in Ulm näher umsieht, dann finden wir jede Menge Ziegelbauten, weil Werkstein gefehlt hat oder von weiter her antransportiert werden musste. Wir haben hier nicht sehr nahe gelegene Steinbrüche, auch wenn Sie das Münster ansehen, ist es weitgehend aus Ziegeln errichtet, weil wir hier um Ulm herum die Lehmgruben haben. Und Ziegel ist dann ein auch sehr gefälliges Baumaterial, man kann sie in Formen herstellen und dann auch relativ schnell verbauen, weshalb wir auch zum Beispiel bei Münster eine Bauzeit für den Chor von etwa 3 Jahren nur annehmen müssen.
Es ging ja wahrscheinlich nicht nur ums Bauen, sondern auch ums Transportieren, wenn Sie sagen, es gab Distanzen zu überwinden, war ja die praktische Ziegelform natürlich auch viel leichter zu transportieren als diese Riesensteine. Ja. Von der Alprunde oder so, woher die auch immer kamen.
Ja, ebenso aus der Blausteiner, Blaubeurer Gegend. Da war der Ziegel viel einfacher, zumal er hier viel näher auch aus den Lehmgruben dann gewonnen werden konnte. Und als zweites Baumaterial, also Ihre zweite Frage, der Büchsenstadel selbst ist aus Backsteinen, aus Ziegel errichtet, mit einem Holzinnengerüst. Hier war bei der Untersuchung ganz interessant zu sehen, dass zum Teil auch zunächst das Holzgerüst aufgebaut wurde und davor eine Ziegelschale dann gesetzt wurde.
Nur wenn man sich alleine schon hier im Studio umschaut, wenn wir hier mal an die Seite gucken, wir haben ja Wände, die gehen ja schon fast Richtung 70, 80 Zentimeter, ein Meter. Ist das durchgehend dann Ziegel oder hat man sich da irgendwie beholfen, aufgefüllt mit irgendwas?
Also hier würde ich davon ausgehen, dass es durchgehend Ziegel ist. Das haben wir nicht näher untersucht. Mhm. Es gibt natürlich schon auch Füllmauerwerk, dass man zwei Schalen errichtet und dann entsprechend Schutt und Mörtel einfüllt. Aber hier bei einem solchen Stadelbau, der solche Gewichte auch tragen muss, würde ich schon von Vollmauerwerk ausgehen.
Gut, stabil gebaut ist er, oder? Ja. Also wir müssen keine Angst haben, dass wir hier irgendwann einbrechen. Immerhin hat er eine Zeit jetzt bereits hinter sich, die so manches moderne Gebäude noch nicht mal annähernd geschafft haben, wenn man sich überlegt, dass es heute schon Gebäude aus den 50er oder 60er Jahren gibt, die mal abgerissen werden, wenn man sagt, nee, ist es nicht mehr. Da haben wir gerade aktuell hier wieder die Kreissparkasse um die Ecke, die einfach mal verschwindet, ein Riesenbau, finden wir nicht mehr hübsch, machen wir weg damit. Hier sprechen wir von einem Gebäude, das eine weite Zeit inzwischen hinter sich gebracht hat. Frau Litz, wenn wir mal zurückschauen, der Büchsenstadel, der Name ist Programm, nehme ich mal an, aber hat ja doch einen Lauf der Geschichte hinter sich, wo er nicht immer der Büchsenstadel war, in dem Sinne von dem, was er tun soll. Und vor allem ist es ja auch heute nicht mehr, dass ja einiges passiert. Wie hat denn das alles angefangen? Was wissen Sie denn über die Anfänge des Büchsenstadels? Wie wurde er genutzt?
Vor dem heutigen Büchsenstadel gab es einen Vorgängerbau hier am Platz an der Ecke. Ein Wirtschaftshof der Patrizierfamilie Ehinger, auch ein Stadelgebäude, was auch immer die Familie da gelagert hat, Naturalien vermutlich, und zur Versorgung eben mit Naturalien hier, die sie aus ihren Landgebieten vielleicht mit in die Stadt genommen haben. Und diesen Hof, also diesen Grund und Boden mit diesem Stadelgebäude, kauft die Stadt dann 1407. Man sieht jetzt auch im Rahmen der Stadterweiterung ab 1316, also 1407 ist man so weit, dass man hier ein Salzlager errichten wollte, also ein Fachwerkbau errichtet, um Salz zu lagern für Vorratshaltung. Und erst 1485 wird dann hier dieser Neubau errichtet, in dem wir uns jetzt befinden. Und der dient dann erst noch als Salzstadel, solange bis der heutige Salzstadel, also Museum der Brotkultur, der ist dann 1593 fertiggestellt und wird dann das Hauptsalzlager der Stadt. Und hier errichtet man dann eben ein Nebengebäude des Zeugshauses, oder man räumt hier eben kleinere Geschütze und Kanonen ein, um das hier zu lagern. Und daher kommt der Name Büchsenstadel.
Nun ist, wir hatten es ja vorher schon, es sind ja mehrere Stockwerke, ist ja alles ziemlich hoch. Da gab es nur diesen einen Aufzug und wenn Sie sagen Geschütze und solche Sachen, war das ziemlich schwer. Wie haben die das denn hier hochgekriegt?
Die Geschütze waren natürlich unten im Erdgeschoss, aha, wie Sie eben andeuteten. Das sieht man auch, das ist ja gewölbt, eingewölbt. Ja, da konnte man eben die großen mittleren Geschütze eben auch aufbewahren. In den oberen Stockwerken und gerade die unterm Dach, da war immer Getreidevorratshaltung angesagt. Das ist bei den anderen öffentlichen Stadelbauten auch so. Also der Salzstadel war nicht von unten bis oben unter das Dach voll mit Salz, sondern nur Salz im ersten, also im Erdgeschoss, vielleicht noch im ersten Stockwerk, wissen wir nicht gar. Und oben waren immer eben Getreidevorratslager für Notzeiten. Das ist beim neuen Bau so, das ist beim Weinhof so und auch hier eben im Büchsenstadel.
Ist jetzt ganz interessant, ich bin jetzt nicht so geschichtsfix. Ich hatte immer gedacht, diese Eigenart des Getreideeinlagerns, dass das was ist, was eigentlich erst viel später so in die öffentliche Hand genommen wurde.
Nein, das war also immer schon ein Ziel eben bedeutender Städte, weil in Notzeiten, wenn die Mauern geschlossen waren, musste man ja die Innenstadtbevölkerung ernähren können. Mhm. Und da legt die Reichsstadt Ulm eben schon ab dem Spätmittelalter immer wieder eben Stadelbauten an und legt dann vor allem im 16. Jahrhundert gibt es ein richtig großes Bauprogramm, eben öffentliche Stadelbauten, da entsteht der neue Bau, ganz neu, eben deswegen neuer Bau. Der Weinhof wird als letzter Stadelbau 1612 bis 18 neu errichtet, die alten Gebäude wurden einfach abgerissen und ein richtig großer Weinstadel dann gebaut, oben auch Korn- und Getreidelager oder eben der Salzstadel 1593. Das sind diese großen, aus dem öffentlichen Bauprogramm gefertigten Stadelbauten. Und das hat sich dann auch bewährt, weil ein paar Jahre später, 30-jähriger Krieg, dann waren eben solche Vorratshaltungen doch so von großem Nutzen für die Bevölkerung.
Gold wert.
Genau.
Getreidewert.
Getreidewert. Salzwert.
Salzwert. Wie, ja, und wie lange blieb der Büchsenstadel dann in dieser Funktion?
Er blieb in der Funktion eben als Aufbewahrungsort von Munition und kleinere Kanonen bis zum Ende der Reichsstadt. Die Reichsstadt existiert bis ins Jahr 1802. Dann wird Ulm bayerisch und 1810 dann württembergisch. Und dann wird der Büchsenstadel im 19. Jahrhundert von den neuen Herrschern, also vom Königreich Württemberg, dann zur Militärverwaltung genutzt, dieses Gebäude. Bis 1899, dann kauft die Stadt Ulm eben dem Land praktisch das Gebäude wieder ab und errichtet hier ein Schulgebäude.
Das ist unser Stichwort. Die Geschichte nach 1900, die ist natürlich dann auch sehr interessant für uns, wenn man jetzt mal in einem Rückblick sieht. Davor, okay, Speicher, Büchsen, Stadel. Und dann um die Jahrhundertwende 1899, 1900 ist hier plötzlich einiges passiert und da hat sich das Bild des Büchsenstadels als Haus etwas geändert, nicht äußerlich, sondern eher innerlich. Und darüber reden wir nach der nächsten Musik. Jarvis Humway, 99 Steps to the Sun. Wir sind mittendrin, beziehungsweise schon drei Viertel um von unserer aktuellen Plattform, die sich heute rund um unsere Heimat in Büchsenstadel dreht. Das schöne alte Haus mitten in der Ulmer Altstadt. Wir waren jetzt zuletzt mit Frau Dr. Gudrun Litz bei 1899 hängen geblieben. Legendäres Datum, denn da hat der Büchsenstadel nämlich seinen Besitzer gewechselt.
Genau. Im 19. Jahrhundert, wie gesagt, wurde Ulm eine württembergische Stadt, also ganz konkret 1810. Und die württembergische Militärverwaltung war hier im Büchsenstadel dann beheimatet. Aber 1899 entscheidet sich der Gemeinderat, das Gebäude eben vom Württemberg zu kaufen und hier eine Schule einzurichten. Wird dann eben umgebaut und 1900 eben erst eine Winterschule, später eine Volksschule. Und dann wechseln die Schulenformen immer wieder mal. Nach dem Zweiten Weltkrieg kommt dann eine Sonderschule für Lernbehinderte hier rein. Die ist bis 1963 hier in dem Gebäude ansässig.
Jetzt haben Sie gerade einen Begriff drin, der hat mich studiert. Was ist eine Winterschule, genau?
Das ist gut, genau. Winterschule.
Wissen Sie auch nicht?
Nein.
Okay, lass mich so stehen.
Ich glaube, früher waren die Schuljahre nicht wie bei uns jetzt immer so ein Schuljahr, sondern es gab eben ein Drittel sozusagen. Also man ging dann bis Ostern in die Schule. Ne? Und ja, was genau?
Blöde Frage. Okay, ich nehme sie zurück. Es war dann also ziemlich lange eine Schule, also auch durch die Zeit des Nationalsozialismus dann auch benutzt, aber immer in der Hand der Stadt geblieben.
Bis heute. Ist ja. Ein städtisches Gebäude geblieben. Ja.
Danach, Schule wurde dicht gemacht, beziehungsweise woanders hingelegt. Wahrscheinlich waren die Räume dann irgendwann auch zu klein, nehme ich mal an.
Ja. Und passte nicht mehr für den modernen Schulbetrieb. Und dann war eben die Frage der Neunutzung eben dieses Büchsenstadels. Dann gab es eine längere Phase, wo uns überlegt wurde, wie man das eben neu gestaltet. Und dann in den 70er Jahren erfolgen eben mehrere Umbauten. Und dann 1977 zieht eben das Jugendhaus der Stadt Ulm hier ein und dann später eben Radio Free FM hier in zweite OG.
Also das Jugendhaus Büchsenstadel 77, haben Sie gesagt, ist doch jetzt quasi schon auch wieder ein längerer Mieter. Wir hatten vorher ein interessantes Thema, Herr Kleiber. Ich hatte die Graffitis im Hausflur angesprochen. Ich dachte, jeder Gebäudeschützer müsste eigentlich tot umfallen, ob eines Treppenhauses, das von oben bis unten mit Graffitis voll ist. Ist aber irgendwie auch schon wieder historisch, waren wir uns einig. Was hat es mit diesem Treppenhaus auf sich? Warum wurde das nicht unterbunden? Sage ich jetzt mal ganz provokant.
Dass es nicht unterbunden wurde, dazu weiß ich leider nichts Näheres, ob es vielleicht versucht wurde, es zu unterbinden. Wir sind noch in der Frühzeit der Denkmalpflege auch. Das Denkmalschutzgesetz gibt es seit 1972. Aber man muss auch eines sehen, die Treppe selbst wurde verschont von den Graffiti. Die Treppe ist eine Treppe, die zum Schulbau eingebaut wurde, als breite Stiege in historisierenden Formen. Die wurde auch respektiert. Was bemalt ist, sind die Wände. Und die, will ich sagen, durchaus auch in sehr guter Form. Und solange es auf einem jüngeren Putz geschieht und die Materialien der Graffiti, also das Spray, nicht eindringt in die älteren Schichten, ist dagegen auch nichts einzuwenden. Es ist eine Nutzungsschicht, die sicher in 100 Jahren auch einmal für Denkmalpfleger interessant werden wird, die Nutzungsschicht des Jugendhauses. Das soll wohlgemerkt, wie ich vorhin auch sagte, kein Freibrief sein für jegliche Graffiti. Aber es ist in diesem Fall, wenn es in so begrenzten Formen auf jüngerem Putz geschieht, müssen wir auch rein gestalterisch nichts dagegen haben. Denn gestalterisch ist es nicht unsere Aufgabe, das zu beurteilen. Wir schützen die Substanz, um sie möglichst lange späteren Generationen als Informationsträger weiter zu vermitteln. Aber es ist jetzt eben auch eine Informationsschicht Jugendhaus.
Also auch was hatten wir vorher schon gesagt, wenn mal in 100 oder 50 oder 200 Jahren die Schichten abgetragen wird, dann wird es irgendwann die Schicht Jugendhaus geben und dann werden dann die Graffitis drauf sein.
Genau.
Und dann wird man vielleicht ähnlich wie hier in einem Raum weiter die einzelnen Schichten sieht, wie sie zurückgehen, wird es dann eine bunte geben mit Lackfarbe. Ich würde sagen, jetzt hören wir nochmal Musik und dann driften wir rein in die letzte Gesprächsrunde. Die Plattform heute zu Gast Bauforscher Christoph Kleiber und Frau Dr. Gudrun Litz vom Stadtarchiv. Unser Thema war die ganze letzte Stunde der Büchsenstadel, unsere Heimat hier von Radio Free FM. Herr Kleiber, es hat ziemlich oft Umbauten gegeben hier am Haus. Sie haben auch gesagt, eine Fassade ist auch gar nicht mehr so erhalten, wie sie eigentlich ursprünglich mal gewesen ist. Und wir hatten ja vorher das Thema Baumaterialien, Bausubstanz. Was war denn der markanteste oder was ist die markanteste Veränderung, die mit dem Haus passiert ist im Laufe der Jahrhunderte?
Also die markanteste Veränderung, als solche kann man durchaus die Fassadenveränderung entlang der Büchsengasse sehen. Sie stellt sich heute dar als Steinfassade, als Ziegelfassade mit großen Fensteröffnungen. Früher war dies wie die rückseitige Fassade eine Fachwerkfassade mit entsprechenden leichten Vorkragungen, also dass das Fachwerk etwas vorspringt, je Geschoss einmal. Das sieht man noch an den Giebelwänden, an den Resten der Giebelwände, die zur Büchsengasse hin zeigen. Dort findet man noch diese Vorkragungen. Dann markant war der Einbau der Schule. Man hat Klassenzimmer abgeteilt in dem Fachwerkgerüst. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Der Stadelbau besteht weitestgehend aus einem Holzfachwerkgerüst. Wurde dann nur an den Giebelseiten aus Stein errichtet und zwischen den Hölzern mit Ziegeln ausgefacht, wenn man so möchte. Und in dieses Holzgerüst wurden dann mit Gipsdielenwänden, ein Baumaterial, was um 1900 aufkam und verwendet wurde, wurden Wände abgeteilt, die dann darüber hinaus noch reich bemalt wurden mit Schablonenmalerei. Also durchaus eine sehr hübsche, ansprechende Ausstattung für ein Schulhaus. Es kam eine Stiege mit hinein, das heutige Treppenhaus. Es wurden ein früheres Treppenhaus und auch Eingänge verändert. Der heutige Eingang ist auch erst damals entstanden. Es wurde ein kleinerer Eingang entlang der Büchsengasse und ein größerer zur Platzgasse hin zugemauert. Dort sieht man noch in der Giebelseite die Reste des früheren Portals. Auch die Fenster sind alle erst in der Zeit in der heutigen Größe entstanden. Wir müssen von viel kleineren Fenstern ausgehen, die man auch auf alten Plänen noch sieht.
Aber so wie sich uns die Büchse heute bietet, wenn wir entlanglaufen, das ist quasi das Erscheinungsbild, das die Schule damals geprägt hat.
Ja, das ist also praktisch der Schulbau, wenn man so möchte. Innen sieht man noch mit den großen, massiven Stützen und den doppelten Holzunterzügen, dass es sich um einen Stadelbau handelte. Aber das heutige Erscheinungsbild mit den Räumlichkeiten geht auf die Schulzeit zurück, weshalb wir auch denkmalpflegerisch großen Wert darauf legen, dass diese Schicht auch so als eine der letzten Schichten bewahrt bleibt, damit wir kein Durcheinander von Schichten bekommen. Wird jetzt auch nicht zurückgebaut. Wir wissen ohnehin nicht genau, wie es aussah. Wir gehen von freien Flächen aus, aber hundertprozentig wissen wir es nicht. Aber wir haben eben den Letztzustand der Schule, weshalb dieser jetzt so geschützt wird.
Ja, und in diesem Raum leben wir heute auch noch so. Das wird sich wahrscheinlich jetzt mal eine Weile zumindest nicht mehr ändern, bis mal davon auszugehen, dass keine allzu großen baulichen Neuerungen oder Änderungen kommen werden, sondern dass das Haus so erhalten wird, wie es jetzt ist. Jetzt sind wir doch um einiges klüger, haben einiges erfahren über unsere Heimat, den Büchsenstadel. Ich möchte mich ganz recht herzlich für Ihr Dasein heute bedanken, Herr Christoph Kleiber und Frau Dr. Gudrun Litz. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Ich wünsche Ihnen weiterhin interessantes Schaffen quer durch die Historie von Ulm. Sie im Archiv und Sie mit den Bauten und zusammen am Stadtbild. Wir werden Sie ganz bestimmt mal wieder hier haben. Frau Litz, wir hatten vorher schon angedeutet, wegen der kommenden Ausstellung ist es gut möglich, dass wir uns bald mal wieder sehen. Das war auf jeden Fall für heute die Plattform am Nachmittag. Auf der einen Seite vom Mikrofon Rainer Markus Walter. Ich verabschiede mich von meinen Studiogästen. Herzlichen Dank.
Gerne.
Danke auch.
Vielen Dank.
Und wünsche allen Hörern noch einen angenehmen Tag. Das war die Plattform am Mikrofon Rainer Markus Walter, habe ich schon gesagt. Ich wiederhole mich. Und neben mir der Christian Hütter an der Technik und für die Musik zuständig.